Ich leite die Predigt vom AWI Schweizerdeutsch ein, weil es ist aus seiner Perspektive geschrieben. Also müssen Sie bei «ich» nicht an mich denken, sondern an AWI. Und er schreibt eben, er hat kürzlich mit ein paar Leuten in seinem Alter über Geld geredet, also über Altersvorsorge. Und er sagt dann, einer wie ich weiss, der sich nicht so gut auskennt, hat aber mit einem Kollegen, der Politikwissenschaften studiert, geredet und der hat gesagt, ey, vertraut nicht darauf, dass es die AHV noch gibt, wenn ihr alt seid. Zahlt unbedingt in die dritte Säule ein, so viel, wie ihr nur könnt. Der AWI hat dann gewissenhaft genickt und sagt, ja, das probiert er natürlich schon, also so gut es geht. Aber gleichzeitig hat er eben an die Predigt gedacht, die er heute halten sollte. Sicherheit ist ein höchstes Gut. Und wir, sehr wahrscheinlich da alle, nehmen das erstaunlich selbstverständlich. Der AWI sagt, mein Leben mag Höhen und Tiefen haben. Ich werde sicher auch schwierige Zeiten erleben. Aber ich bin mich gewöhnt, ein Zuhause zu haben und eine sichere Zukunft. Ein Netzwerk aus Beziehungen, gute Versicherungen. Die Aussicht auf einen friedlichen Lebensabend, wenn er dann 2063 pensioniert wird. Ich habe dann gedacht, bei mir ist es im 32, wenn alles so einigermaßen passt. Aber eben, an das wird man ja jedes Jahr erinnert, wenn man jetzt noch nicht selber pensioniert ist, wenn man den Vorsorgeausweis überkommt. Geld ist etwas, was der AWI sagt, was ihm bis jetzt noch nie gefehlt hat. Und darum ist es vielleicht auch nicht so wichtig. Aber zu hören, dass die Institution, die uns im Alter Sicherheit verspricht, vielleicht dann nicht mehr da ist bis ins Jahr 2063, ob das jetzt stimmt oder nicht, macht vielleicht doch ein bisschen Angst und gibt nicht so ein gutes Gefühl. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden. Was sollen wir dann tun? Wir häufen ja nicht einfach Besitz an, damit wir viel davon haben. Ein Leben mag kurz sein, wenn man es an der fernen Zeit, am großen Ganzen misst. Aber ich rechne schon damit, dass es vielleicht bis 85 Jahre dauert. Lohnt es sich nicht, da ein bisschen vorzusorgen? Gibt es nicht auch eine Verantwortung, dass man so lebt, dass man auch im Alter noch etwas zum eigenen Unterhalt beitragen kann? Oder eine Verantwortung, den eigenen Kindern gute Voraussetzungen zu schaffen? Wenn man Menschen fragen würde, was ihre Motivation ist, überhaupt zu arbeiten, wären solche Gründe wahrscheinlich weit oben auf der Liste. Der Aufruf Jesu geht also tief und hinterfragt sicher geglaubte Grundlagen. Hören wir noch einmal auf den Text. Nochmal Matthäus 6, 19 bis 24. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zerfressen, wo keine Diebe einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Licht des Leibes ist ja das Auge. Wenn dein Auge lauter ist, wird dein ganzer Leib von Licht erfüllt sein. Wenn dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er diesen hassen und jenen lieben, oder er wird sich an jenen halten und diesen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dieser Text ist voller Bilder. Da ist die Rede von Motten, Rost und Dieben. Alles Dinge, die einem den Reichtum verderben können.
jedenfalls in der Erlebniswelt derer, die Jesu Predigt gehört haben. Motten fressen sich durch die schönsten, teuersten Kleider. Der Rost frisst sich durch die sorgfältig gesammelten Münzen. Und die Diebe sind eine ständige Gefahr, die einen jederzeit überraschen können. Die Sicherheit, die also diese Schätze auf Erden geben sollen, wird in Frage gestellt. Auf der anderen Seite, sagt Jesus, gibt es durchaus Schätze, die mit Sicherheit bestehen bleiben. Und das sind die Schätze im Himmel. Und das Herz, also das, was unsere Aufmerksamkeit steuert und bestimmt, welchen Dingen wir Wert zumessen, richtet sich entweder auf die vergänglichen Schätze auf der Erde oder die unvergänglichen Schätze im Himmel. Eine klare Unterscheidung. Dann kommt ein anderes Bild, das vom Licht und dem Auge. Es ist eigentlich einleuchtend. Das, was man sieht, füllt einen aus. Wenn ich ins Licht schaue, macht mein Auge das ganze Erleben hell. Wenn ich ins Dunkel schaue, dann ist mein Erleben dunkel. Natürlich ist auch das metaphorisch gemeint. Das Auge richtet sich auf etwas, wird dadurch erleuchtet oder eben nicht. Und am Auge kann man wiederum ablesen, worauf es gerichtet ist. Und wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Bild bezieht Jesus auf die Frage nach den Schätzen. Man kann sozusagen in den Himmel schauen, dann ist das Auge hell, oder auf die Erde und dann ist das Auge dunkel. Man kann seine Aufmerksamkeit auf das Vergängliche richten, dann wiegt man sich in falscher Sicherheit. Oder man kann es auf das Unvergängliche richten, dann hat man Schätze im Himmel, Kredit bei Gott sozusagen. Etwas, das man nicht sieht, das aber die Zeiten überdauern soll. Und dann kommt noch ein Bild, das mit den beiden Herren. Man könne eben nur einem dienen, entweder Gott oder dem Mammon, will heißen dem Geld. Ich mache mir gerne Gedanken über das, was mich befremdet. Und dieser Text befremdet mich. Es ist ja recht unmissverständlich, was gesagt wird. Ich bin sozusagen ein wenig einverstanden mit dieser Aussage von Jesus. Es ist eine schlechte Idee, sich Besitz anzuhäufen. Ich habe ja gesagt, dass mir Geld nicht so wichtig ist. Ich lasse mich gern ein auf ein wenig Kapitalismuskritik. Aber dann braucht Jesus das Bild auch für die himmlischen Schätze. Und was soll das heißen? Gilt im Himmel die gleiche Marktlogik? Jeder Rappen, den man spendet, ist ein Rappen himmlisches Kapital, wie wir es in der Legende gehört haben? Dann geht es also darum, statt auf der Welt im Himmel Besitz zu horten? Merkwürdig. Es wäre doch interessanter zu sagen, sammelt gar keine Schätze. Tut das Gute um des Guten willen, ohne dass es speziell entlöhnt wird. Und dann dieses Schwarz-Weiß-Malen. Das eine, das andere. In einer Welt, wo Geld so grundlegend wichtig ist, ist das schlichtweg eine unmögliche Entscheidung. Und ja, natürlich ist es auch persönlich herausfordernd, gerade das zu hören. Gerade das Geld soll man aufgeben. Eine einigermaßen dumme Idee. Was mir nicht klar ist, was sind eigentlich Schätze im Himmel? Ich weiß mittlerweile, dass die Menschen, die als erstes das Matthäus-Evangelium gelesen haben, nicht die gleiche Vorstellung vom Himmel hatten wie wir heute. Der Himmel war für sie nicht eine Parallelwelt, wo man dann hinkommt, wenn man stirbt. Nein, sie waren überzeugt, dass Jesus bald auf die Welt kommt und da ein himmlisches Reich aufbaut, dass also die himmlische, göttliche Sphäre mit der weltlichen verschmilzt. Schätze im Himmel ist also nicht etwas, das man einfach für später sammelt. Sie sind etwas, das jetzt schon einen Wert hat, auch wenn man sie nicht sieht. Wie genau soll man sich diese Schätze vorstellen? Zuerst will ich erzählen, an welchen Text mich die Erzählung Jesu erinnert. Ein Text, der auch eine Unterscheidung macht zwischen dem Vergänglichen und dem Unvergänglichen. Wir haben einen Ausschnitt daraus auch in der Lesung gehört, aus dem Buch des Predigers. Im Prediger gibt es ein großes Thema, das den Lesenden in den Kopf gehämmert wird. Alles, was uns umgibt, wird vergehen. Nicht nur der Reichtum wird von Motten und Rost und Dieben aufgelöst, nein, sogar die Motten und der Rost und die Diebe werden vergehen. Was man baut, stürzt wieder ein. Was abstirbt, wird wieder zu fruchtbarem Boden. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber der Prediger spricht auch über das, was unvergänglich ist und über das eigene Leben hinausweist. In den Abschnitt, den wir gehört haben, nennt er das die ferne Zeit. Etwas, was Gott in uns hineingelegt hat, ohne dass wir es ganz begreifen. Wenn der Prediger also zwischen himmlischen und irdischen Schätzen unterscheiden müsste, dann würde er wohl die himmlischen Schätze so beschreiben. Wir hören einmal aus dem Prediger 3, der Vers 12. Ich erkannte, dass sie nichts Besseres zustande bringen, als sich zu freuen und Gutes zu tun im Leben. Und wenn irgendein Mensch bei all seiner Mühe isst und trinkt und Gutes genießt, ist auch dies ein Geschenk Gottes. Das, was zählt, spielt sich für den Prediger im Jetzt ab. Die Freude, die wir heute empfinden, die freundlichen Worte, die wir teilen, die Zeit, die wir verschenken, das Geld, das wir geben, das Gute, das wir tun. All diese Sachen vergehen, aber sie haben einen intrinsischen, einen ewigen, einen übergeordneten Wert. Vielleicht meint Jesus das, wenn er von himmlischen Schätzen spricht und nicht eine metaphysische AHV, die man vorsorglich für die Zeit im Himmel investiert. Vielleicht will auch Jesus, dass wir unseren Blick jetzt, heute, auf das Licht richten, das Wesentliche. Habe ich jetzt diesem Text die Spitze genommen? Müsste man eigentlich konsequenter sein und sagen, ich liebe Gott, also hasse ich das Geld? Vielleicht habe ich den Text ja auch ein bisschen verbogen, weil er mir nicht behagt, weil ich nicht gerne schwarz und weiß denke und weil ich nicht aufgeben will, was mir wichtig und selbstverständlich ist, meine Sicherheit. Eigentlich kann ich doch an dem Anspruch, den Jesus hier stellt, nur scheitern. Wenn wir uns aber jetzt überlegen, wo dieser Abschnitt steht, über den wir uns den Kopf zerbrechen, dann finden wir ihn in Matthäus 6 und das ist ein Teil der Bergpredigt. Im gleichen Kapitel findet sich das Vaterunser und der bekannte Text darüber, dass man sich keine Sorgen machen soll. Und der geht etwa so, seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und machen keine Vorräte, aber euer himmlischer Vater sorgt für sie. Ja, unser Text steht in dieser Predigt, in der Jesus allen auf die Füße tritt und die ganze Welt auf den Kopf zu stellen versucht. In der Predigt, die sagt, es sei mit Mord gleichzusetzen, wenn man den Bruder oder die Schwester beleidigt. In der Predigt, die sagt, der Weg zu Gott sei eng und schwierig. In der Predigt, die sagt, man soll die eigenen Feinde lieben, auch wenn sie einen verfolgen. Und man könne bitten und es werde einem vergeben. In der Predigt, die sich erdreistet zu sagen, selig sind die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die Gewaltlosen, sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Die Bergpredigt ist ein radikaler Plan der Transformation. Jesus erwartet nichts anderes als ein grundlegendes Umdenken. Er will die trösten, die Hunger und Durst haben und das Nötigste vermissen. und er will die aufrütteln, die es sich gemütlich eingerichtet haben und zu wissen meinen, wie das Leben funktioniert und wo die Prioritäten liegen. Ich bin so jemand. Ich muss immer wieder einmal zuhören, wenn der Prediger oder Jesus so etwas sagen. Hören, dass eben nicht alles Bestand hat. Und fragen, welche Sicherheiten machen eigentlich mein Leben aus? Wie rost- und mottensicher sind sie eigentlich? Und wie wichtig sind sie überhaupt? Es gehört wohl auch zum Veränderungsplan von Jesus dazu, dass man die eigenen vermeintlichen Sicherheiten aufgibt für eine andere Art der Sicherheit und dass man zulässt, dass das Leben etwas gefährlicher wird, dafür sinnerfüllter. Was mache ich jetzt also? Werde ich künftig nicht mehr in meine dritte Säule einzahlen? Nein, dazu bin ich zu feige oder zu vernünftig. Ich konnte auch in den Kommentaren zu diesem Text die beruhigende Nachricht lesen, dass es ja nicht darum gehen kann, dass man gar kein Geld hat und dass damit wahrscheinlich vor allem die ganz reichen Menschen gemeint sind. Aber ich will zulassen, dass der Text mich herausfordert. Und ich nehme die Frage mit: Was sind die himmlischen Schätze, die unvergänglichen Güter, das, was mein Leben reich macht? Auf die sollen wir unseren Blick richten, gegen den Himmel sozusagen. Die Bergpredigt, dieser unverschämte Text, erinnert uns daran, dass die Welt, die uns umgibt, mit ihren scheinbar klaren Regeln und Gesetzmäßigkeiten anders sein könnte, ja anders sein müsste. Und Jesus fordert uns darin heraus, uns an dieser Veränderung zum Guten zu beteiligen. Amen.